Die Hygienepapierhersteller, das sind Oligopol, das sind alles europäische Firmen. Und du kannst Hygienepapier auch nur in der Nähe oder möglichst nah an den Verbrauchsmärkten produzieren, wirtschaftlich. Warum? Weil der Wert der Produkte im Vergleich zu den Logistikkosten eben relativ niedrig ist. Das heißt, das ist nachhaltig schon per se, weil man, also man könnte kein Hygienepapier aus China importieren. Das wäre total unwirtschaftlich. Und von daher hat man eigentlich schon die Nachhaltigkeitsaspekte in der Lieferkette, in der Struktur mit drin.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Marion Müller war bei uns, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Kurt Müller GmbH, die sich seit vielen Jahren voller Leidenschaft dem Großhandel für Hygienebedarf von Toilettenpapier bis hin zu Papierhandtüchern verschrieben hat. Mit Marion habe ich die verschiedensten Facetten der Nachhaltigkeit entlang der kompletten Wertschöpfungskette diskutiert. Einen besonderen Schwerpunkt haben wir in der Diskussion auf das S bei ESG gelegt, den sozialen Aspekt. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Marion Müller ist bei uns, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Kurt Müller GmbH. Herzlich willkommen, Marion.
Danke für die schöne Einladung.
Marion, ja, ganz toll, dass du den Weg zu uns gefunden hast. So ganz weit hattest du es ja nicht. Ihr sitzt in dem schönen Brauweiler. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, das werden sicherlich jetzt der eine oder andere hier in der Runde sein. Was sollte man über dich wissen und was macht die Kurt Müller GmbH denn eigentlich?
Ich fange jetzt mal mit mir an. Ich bin wie du eine badische Landsfrau. Also im schönen Badener Land groß geworden, habe dann nach dem Abitur aber die Landflucht angetreten und erst in Gießen, dann in Mannheim BWL studiert. Nach dem Studium war ich auch erst im Fast-Moving Consumer Business in Bremen. Man kennt die Marken Jakobs Krönung und Milka Tafelschokolade. Da habe ich dann meinen Kölner Mann kennengelernt. Und seine Eltern hatten vor 41 Jahren einen Großhandel für Hygienebedarf gegründet. Und da er der einzige Sohn ist, kam dann irgendwann die Frage, willst du, wollt ihr weitermachen oder sollen wir das Ganze verkaufen? Und da wir damals in der Familiengründungsphase waren, haben wir gedacht, okay, als Manager war man damals rund um die Uhr beschäftigt und ja, für Frauen war damals auch noch kein Homeoffice und so möglich. Frau Müller, Sie müssen für Ihre Kunden, für Ihre Lieferanten da sein und für die Mitarbeitenden. Ja, und dann ging der Weg in die Selbstständigkeit und die Kurt Müller GmbH ist heute eben 41 Jahre alt, Spezialist für wirtschaftliche und nachhaltige Waschraumhygienelösungen.
Ein tolles Familienunternehmen, eine Kategorie, die ja vielleicht auf den ersten Blick für jemand, der sich dann mit Milka-Schokolade beschäftigt hat, ja dann doch, indem man sich erst reinarbeiten musste, oder war das lieber auf den ersten Blick der Hygienebedarf?
Ich hätte nie gedacht, wie vielschichtig Klopapier sein kann und Handtuchpapier zum Hände.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es begleitet uns ja auch tagtäglich. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also bei mir ist es so, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon fast 30 Jahre mit Handel. Ich gehe ja nie durch eine Fußgängerzone so, ohne dann auch irgendwie so einen semi-professionellen Blick drauf zu werfen. Wie machen die das? Wie präsentieren die? Wie funktioniert das an der Kasse? Ist es bei dir ähnlich jetzt in Waschräumen, klar, dass du da direkt hier guckst, das stimmt hier nicht, da müsste man was verbessern?
Wir sprechen in der Familie immer vom in Anführungszeichen internationalen Waschraumcheck. Wenn ich irgendwo reingehe, ich gucke, wie weich ist das Papier? Ist überhaupt Papier zum Handabtrocknen verfügbar? Und man sieht es ja oft, wenn diese Keimverwirbler dann da sind, Lufttrockner, dann gehen viele, mache ich auch so, nochmal in die Kabine, holen mir Toilettenpapier zum Handabtrocknen oder Trocknungsmethode Hose machen dann auch viele, wenn du eine Jeans anhast, ne, machst du dir da die Hände trocken. Das ist natürlich nicht ideal, weil es gibt super wirtschaftliche Hygienepapierlösungen, Systeme, mit denen du halt die Keime nach dem Händewaschen ins Papier bringst und dann damit entsorgst. Und wir haben mittlerweile auch viele Lösungen, komme ich später nochmal drauf, dass man dann das benutzte Handtuchpapier auch wieder in den Kreislauf bringt und wieder einsammelt.
Also bei den Jeans habe ich mich mal kurz ertappt gefühlt, dann habe ich aber drüber nachgedacht. Meistens kamen die dann zum Einsatz, wenn die anderen Möglichkeiten der Trocknung dann nicht vorhanden waren, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und jetzt versuchst du ja gerade mit den Produkten dem dann auch entgegenzuwirken. Aber vielleicht sollte man trotzdem sagen, was umfasst euer Sortiment insgesamt? Also wir haben verstanden, Toilettenpapier,
Handtuchpapier, die entsprechenden Spendersysteme dazu, um eben auch wirtschaftlich möglichst berührungslos dann an möglichst nur ein Blatt Papier, ne, auch verbrauchsoptimiert zum Trocknen zu kommen. Man kennt ja dann auch Systeme, da fällt dir gleich eine ganze Ladung an Papieren raus. Dann natürlich Seifen, Desinfektionsmittel, dann Müllsäcke, Müllbeutel. Für den Bürobereich auch Kopierpapier liefern wir auch. Und für die Produktionsunternehmen, man kennt diese blauen Rollen klassisch. Ne? In der Produktion werden auch eben viele Putztücher und Papierrollen gebraucht, um die Maschinen zu reinigen.
Die Lufttrockner, die kommen nicht von euch.
Nein.
Das ist dann quasi die Konkurrenz.
Und, richtig.
Würdest du sagen, da sieht man eine Entwicklung? Die sind ja vor einigen Jahren, glaube ich, relativ stark dann auch aufgekommen. Ist es dann eher so, dass die wieder ersetzt werden? Oder sind die für euch eine noch stärkere Konkurrenz?
Ehrlich gesagt spüren wir es nicht so sehr als Konkurrenz. Warum? Wir beliefern auch schwerpunktmäßig Gesundheitseinrichten, Krankenhäuser, Altenheime, Medizinalfachhändler. Und dieser Neudeutsch-Healthcare-Bereich, dort sind die sogar verboten, weil die halt eben Keime verwirbeln, wenn man nicht wirklich regelmäßig die Filter akribisch säubert und reinigt. Dann hast du nach dem Händewaschen die Keime, also vielleicht nicht mehr auf der Haut, aber auch nicht auf dem Papier, sondern die wirbeln dann in der Umgebungsluft rum.
Wieder was gelernt, das ist das Schöne für mich an diesem Format, an diesem Austausch, Marion. Dann haben wir hier ja zumindest auch im Büro alles richtig gemacht. Wir setzen auch auf Papier.
Vorbildlich. Gucke ich mir gleich mal an.
Sehr gut. Immer natürlich auch überprüfen, das ist wichtig. Das bringt uns ja auch dann zu den Trends. Ich habe so das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit ist ja da auch sehr stark. Da werden wir ja nachher auch noch drauf einkommen. Auch bei dem Bereich Papier, ja, das Secondhand. Ist das so ein Trend, das recyceltes Papier? Ist es schon durch? Machen das alle? Wie sieht's da aus jetzt mit Recycling?
Das ist ein sehr großes Thema. Und als Spezialist eben für Waschraumhygiene bieten wir da auch alle Varianten an und arbeiten mit den wesentlichen Lieferanten und Herstellern da auch zusammen. Der Markt ist ein Oligopol. Da gibt es zum einen den Weltmarktführer Tork, Essity, schwedisches Unternehmen, die mittlerweile in unserer Heimat auch, oder wo ich auch studiert habe, in Mannheim, auch Stroh mit einsetzen. Stroh ist sehr langfasrig und die ortsansässige Landwirtschaftler, sie konnten früher das Stroh nur als Streu vermarkten und mittlerweile wird es eben auch, das war ein langer Prozess, kann das auch in der Hygienepapierproduktion eingesetzt werden. Also das ist ein Öko-Aspekt. Dann Nummer zwei ist dann Metsä Tissue, das ist ein finnischer Konzern, der gehört 90.000 Waldbauern, eine Genossenschaft. Und da werden für jeden gefällten Baum wieder 4 neue Setzlinge gepflanzt. Also das ist auch so eine nachhaltige ökologische Kreislaufwirtschaft. Der Großteil der Bäume geht eben dann in die Bauindustrie, Möbelindustrie und was dann übrig bleibt in die Hygienepapierproduktion. Und auch sehr biodivers werden die Wälder bewirtschaftet. Das ist der zweite. Dann gibt's in Arnsberg die WEPA, der größte deutsche Hygienepapierhersteller, Familienunternehmen, 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Die setzen auch sehr stark auf alternative Fasern. Miscanthus, Elefantengras wird da eingesetzt. Und die haben in Europa das größte Recyclingwerk in Frankreich, in Château Thierry. Und dort werden durch den Onlinehandel, wir sind ja hier beim Handel, fallen ja viel mehr Kartons an als vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren. Und diese Kartons werden recycelt. Und es gibt dann, also wir haben jetzt dann nicht mehr das hochweise Hygienepapier als Standard oder noch ist weiß, wird verlangt, aber das wird zunehmend beige, Havanna-Farben. Und das wird auch als schick und auch stylisch durchaus empfunden. Und dann ist noch erwähnenswert der italienische Marktführer Luca, dessen größter Vermarkter wir auch in, sogar ich glaube nicht nur in Deutschland, in Europa sind. Die haben ein ganz innovatives System entwickelt, die recyceln Getränkekartons. Und Getränkekartons bestehen dann eben zum einen aus sehr langfrasrigem Papier, was sehr weiches, saugfähiges Hygienepapier ergibt. Und was dann übrig bleibt, das Alu und die Reststoffe, daraus werden dann die Spendersysteme gemacht.
Werbung.
Vom Papier im Waschraum kommen wir nun zum Angebotsblatt im Briefkasten. Mit Markis, der interaktiven und cloudbasierten Weblösung von unserem Partner Mediazentral, habt ihr eure Marketingaktivitäten von Print über Out-of-Home bis digital fest im Griff. Markis bietet einen 360-Grad-Blick auf euren operativen Medieneinsatz und hilft euch, eure Media-Spendings im Blick zu behalten. Dank Digital Reportings könnt ihr nicht nur eure Reichweite, sondern auch das Engagement mit euren digitalen Medien analysieren, um eure Strategie noch präziser zu gestalten. Die Darstellung der Werbegebiete jedes einzelnen Standortes wird euch genau angezeigt. Mit Markis wisst ihr also jederzeit, wo eure Medien ausgespielt werden, wer sie distribuiert und wie sie performen. Ob am Desktop oder Mobile Device, das Tool ist jederzeit nutzbar. Alle Infos zu Markis findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Erstaunlich bei Produkten, die jetzt auf den ersten Blick dann doch sehr ähnlich aussehen. Hinten dran sind dann doch wieder sehr spannende Geschichten. Gibt's ansonsten noch aus deiner Sicht so grundsätzliche Trends, Entwicklungen? Ich würde jetzt mal so vorlegen. Ich glaube, Corona war ja für die Branche jetzt auch irgendwie, da war ja so ein Brennglas drauf. Auf einmal hat man genau geschaut jetzt auf den Hygienebereich. War das für euch auch so ein Booster ein Stück weit, auch vielleicht für das Geschäft, dass man sagt, gut, wir haben halt einfach auch mehr gebraucht hier an dem Produkt, weil uns das klarer war. Seht ihr jetzt aber auch, dass wir uns jetzt doch wieder so ein bisschen wieder in alte Muster zurückfallen lassen?
Jein, also die Unternehmen, die dann halt festgestellt hatten und vor allem der Gesundheitsbereich, es ist einfach die einfachste und wirklich effektivste Methode, um Ansteckungen zu verhindern, ist ein ordentliches Händewaschen. Am besten, was haben die mal gesagt, Happy Birthday singen oder dann auf 21, 22, 23 zählen, dabei die Hände gut einseifen, gut waschen, ob warmes oder kaltes Wasser, ist egal. Und dann eben gut und dann mit Papier eben abtrocknen, damit die Bakterien und die Keime im Papier bleiben und nicht in die Luft weitergehen. Die Pandemie hat da viele sensibilisiert, einfach mehr Fokus auf dieses Thema zu legen. Und das sind ja C-Artikel, die wir verkaufen. Die sind halt ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Ja, es ist nicht mehr so stark wie in der Pandemie, aber die Unternehmen verstehen schon, dass auch Mitarbeiterzufriedenheit, Wohlbefinden, ne, wenn ich einen schönen Waschraum habe, dass das auch im Zuge Employer Branding und attraktiver Arbeitgeber sein durchaus wichtig ist.
Und Gesundheit bleibt ja weiterhin ein hohes Gut.
Absolut,
ja. Ausfallzeiten möchte man natürlich reduzieren. Mit dem Blick hier in den Bereich rein, den du eben schon am Rande gestriffen hast, Onlinehandel. Das war ja so vielleicht die zweite zentrale Entwicklung, die wir gesehen haben während Corona. Auf einmal Onlinehandel ist natürlich hier in ungeahnte Höhen geschnellt. Ein Wachstum ja 2 Jahre hintereinander von über 20%. Das war ja schon auch enorm, wie sich das verändert hat. Hier sehen wir Ähnliches ein Stück weit. Hat sich das wieder beruhigt, sind manchmal auch in gewissen Bereichen auch wieder ein bisschen zurückgependelt, aber doch auf einem sehr, sehr hohen Niveau geblieben. Wie war das für euch mit dem Online-Handel? War das auch für eure eigenen Vertriebskanäle jetzt so ein Booster Corona und habt ihr da eben auch Kunden, die ihr vorher auf andere Wege bedient habt, Außendienst oder was?
Nee, wir hatten eigentlich nie einen klassischen Außendienst. Wir haben immer so über Telefon verkauft. Und der Vertriebsmitarbeitende geht eigentlich nur zum Kunden für Jahresgespräche, für besondere Vereinbarungen oder um eben erstmalig dann Waschräume aufzunehmen.
Das heißt, da hat sich gar nicht dann während der Pandemie, da hat er einfach von zu Hause aus im sicheren Homeoffice die Gespräche geführt.
Oder per Teams-Calls und ja, Also da hat sich nichts geändert. Allerdings, also Thema Digitalisierung, natürlich geht bei uns auch der Anteil der Aufträge, die auf digitalem Wege kommen. Aber das ist dann im B2B eben kein klassischer Online-Handel in dem Sinne, sondern da wir ja langfristig die Kunden bedienen, sind es meist Direktanbindungen von Warenwirtschaftssystem zu Warenwirtschaftssystem. Oder bei anderen, bei kleineren Kunden werden dann individuelle Shops eingebunden. Und tatsächlich auch bei vielen Handelsunternehmen ist es dann auch so, die viele einzelne Filialen haben. Da hatten wir schon, ich glaube, vor 20 Jahren den ersten, nenne ich jetzt nochmal, war P&C in Düsseldorf. Die wollten eigentlich nur die Filiale oder die Niederlassung ausstatten. Und dann hat sich im Gespräch ergeben, dass natürlich mit der Beschaffung von Toilettenpapier, Handtuchpapier, hohe Prozesskosten einhergehen. Und dann haben wir überlegt und wir hatten damals mit zwei Informatikstudenten auch dann zusammengearbeitet, die sich selbstständig gemacht haben. Und die waren sehr flott, die konnten dann mehr als die alteingesessenen IT-Abteilungen bieten, haben dann ein Shop-System gebaut, sodass einmal ein Sortiment für alle festgelegt wurde, das dann für alle Filialen eben verfügbar war und per Mausklick in Sekundenschnelle konnte dann immer nachbestellt werden. Und der Einkaufsleiter hat dann nach einem Jahr gesagt, im ersten Jahr hat das Unternehmen mehr an Prozesskosten gespart, als man an Materialkosten ausgegeben hat.
Oh, super spannend. Das heißt, das habt ihr dann schon auch festgestellt, dass jetzt mehr EDI jetzt auch da ist, weil das sehen wir in dem B2B-Marktmonitor dass der B2B im B2B-E-Commerce eben EDI weiterhin auch deutlich
wächst.
Werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Genauso wie den Besuch von Heike Seltmann hier an der Handelbar, die ja bei dem wahrscheinlich Wettbewerber von euch hier, CWS BOKO, ja auch bei der B2Besten Vortrag gehalten hat und die da berichtet hat, so unterschiedlich sind die Organisationen ja dann aufgestellt, wie deren Vertrieb sich verändert hat während Corona. Du hast ja auch einen ganz tollen Vortrag gehalten bei der B2Best im letzten Jahr. Das
Dankeschön.
War für uns ja auch der Grund. Wir wollten dich unbedingt hier dann auch gewinnen, weil du diese Produktkategorie, die auf den ersten Blick so wenig emotional ist, so schön emotional dann auch aufgeladen hast mit der Markenbotschafterin Paperola, ein Comic, ein Jubiläumssong. Wie kam es dazu und gab es da auch mal Diskussionen? Ich erlebe ja insgesamt den Großhandel, jetzt gar nicht mehr eure Branche, aber insgesamt den Großhandel ja doch als relativ traditionell von den Strukturen hier. Gab es da Diskussionen, haben wir gesagt, wird das jetzt, sag ich mal, der Ernsthaftigkeit hier dann auch unseres Businesses dann auch gerecht und kann man das machen? Oder?
Also das sind vielleicht die Nachwirkungen der Milka Lila Kuh von meiner Anfangszeit dann im Berufsleben. Und du hast es eben gesagt, bei Waschraumhygiene, das sind austauschbare Produkte. Da war mir wichtig, eine gewisse Einzigartigkeit auch visuell darzustellen. Und wie kannst du in Bereichen, wo EDI-Anbindungen, ne, alles digital und ja sehr sachlich und letztendlich braucht man auch irgendwo eine emotionale Komponente, um Kundenbindung zu schaffen. Und last but not least finde ich, im Leben wir mit so vielen Themen, Herausforderungen, aktuelle Weltlage zu tun, dass man auch immer ein bisschen Humor nochmal braucht. Und dann hatte ich mir halt überlegt, Papierrolle, ich bin sehr italienaffin, habe während des Studiums einmal in Italien in der Bank gearbeitet. Und dann war die Papirolla, die Papierrolle, die als sympathische Figur dann auftritt. Dann ist die mir irgendwann in den Kopf gekommen. Dann habe ich mit dem Grafikdesigner des Vertrauens gesagt, du zeichn mal. Und so stelle ich mir die vor. Und dann haben wir die tatsächlich im November, werden es 10 Jahre, dann im Patent- und Markenamt in München angemeldet. Also Papirolla wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Da wird es auch einen neuen Song geben. Wir warten noch auf das Go vom Label. Ja, und Papirolla gibt es halt mittlerweile in allen Varianten für jede Branche, für jeden Anlass. Wir merken das auch. Klar sind Einkäufer eher zahlenorientiert, aber sehr häufig kommen dann halt auch Rückmeldungen, oh, ihr sympathisches Emoticon. Und das bringt halt einfach nochmal so ein Lächeln auf die Lippen.
Und dein Mann hast du da zum ersten Mal von der Idee, von der Papadola, du kannst das natürlich viel schöner aussprechen als ich, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, um Himmels Willen, Marion, was hast du dir da überlegt? Und da hat er gesagt, so kenne ich dich.
Auch cool. Nur unsere Töchter, weil ich habe dann immer von meiner dritten Tochter gesprochen, die haben gesagt, die Mama hat jetzt einen Knall. Ne? Aber da beide auch FC-Fans sind und Papadola seit 2019, auch die Ecken im Stadion, hier im Rhein-Energiestadion präsentiert. Die springt dann an, kickt den Ball, immer für sie am Ball, wenn es um Hygiene geht. www.müller-hygiene.de. Das fanden dann doch alle cool.
Klasse, also dann müssen wir natürlich unbedingt hier auch verlinken. An der Handelbar war ja auch der Sören Braun hier bei uns vom 1. FC Köln, der Thema Online-Marketing präsentiert hat. So schließt sich der Kreis und wir schauen natürlich, also deswegen passt das natürlich auch so wunderbar, gerade hier aufs Stadion dann auch rüber. Immer mit neuen Ideen, auch stark aus dem Consumer-Bereich ja kommt, wo du deine Meriten ja auch hast, gehst du dann so weit sagen, gut, ihr bespielt jetzt auch TikTok, Insta und Co. Oder sagst du, gut, da gibt es schon noch Kanäle, die eher so B2B-lastig sind und eher für den harten Content stehen und die vielleicht doch nicht so zu uns passen. Also Insta, würde ich mal sagen, würde ich absolut bei euch sehen.
Nee, das machen wir also tatsächlich nur für Family and Friends.
Und du tanzt auch nicht bei TikTok?
Noch nicht, aber tatsächlich habe ich das heute mit unserer mit meiner Mitarbeiterin besprochen. Die sagt, Frau Müller, da habe ich auch schon mal dran gedacht. Aber in der Tat bespielen wir da eher die fachbezogenen B2B-Kanäle.
Es ist ja wahrscheinlich auch eine Frage der Ressourcen, die ja bei euch auch jetzt nicht unendlich
so genau.
sind für so ein Thema. Jetzt aber auch auf den Kern heute zu sprechen. Du hast wunderbar auf dem ECC-Forum ja das Thema Nachhaltigkeit dann auch präsentiert und was das für euch dann auch bedeutet in all seinen Dimensionen ESG, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ihr wart für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis letztes Jahr nominiert, dieses Jahr auch. Wie definierst du denn für Kurt Müller jetzt das Thema Nachhaltigkeit? Oder was versteht ihr darunter? Was heißt das für euch?
Also für uns, und ich denke, das ist bei vielen Familienunternehmen auch der Fall, sind halt die drei Säulen wichtig. Ne? Die Ökologie, meist wird es ja darauf beschränkt. Wir verbinden das immer auch mit wirtschaftlichen Lösungen. Wir haben 2010 die erste Entscheidung getroffen, Photovoltaik auf die Dächer zu packen. Also seit 2011 haben wir da die Hallendächer alle mit Photovoltaiksystemen bepackt. 2019 dann nochmal erweitert und auch einen Speicher installiert, sodass all unsere Flurfahrzeuge mit selbst produziertem Strom betrieben werden, natürlich auch E-Fahrzeuge. Auf der LKW-Seite haben wir jetzt wieder einen weiteren Test gefahren. Noch sind die aber nicht so leistungsfähig, sag ich mal, im Vergleich zu günstigen oder verbrauchsarmen Dieselvarianten. Aber da bleiben wir auch immer dran. Das ist die ökologische Seite. Und dann die soziale Seite, da ist es uns halt auch wichtig, dass sich unsere Mitarbeitende wohlfühlen, langfristig auch wohlfühlen, wie es eben im Familienunternehmen so ist. Und da machen wir halt auch viel Jobrad, Obstkorb, das sind so die Klassiker, aber auch darüber hinaus, wir arbeiten da mit einem Kölner Startup Doktor beispielsweise zusammen, die unterstützen, dass Mitarbeitende, wenn die jetzt einen Facharzttermin brauchen, dann den auch schnell kriegen, kein halbes, dreiviertel Jahr warten müssen, sondern innerhalb von einer Woche. Oder auch wenn Herausforderungen sind mit Kindern, mit pflegebedürftigen Eltern, bekommt man eine psychologische Unterstützung. Auch Führungskräfte, die vielleicht mit Mitarbeitenden Herausforderungen haben, können sich an die wenden. Also solche Themen sind uns wichtig. Dann haben wir private Zusatz. Kranken-, Zahnersatzversicherungen für alle Mitarbeitenden abgeschlossen nach 3 Jahren, Firmenzugehörigkeit, nochmal eine zusätzliche Rentenversicherung nach 1 Jahr. Und da gibt's, also unsere Personalleiterin könnte jetzt noch mehr berichten, aber das ist jetzt der Strauß, der mir so aufs Erste in den Kopf kommt. Das sind die sozialen Themen und auch natürlich Unterstützung von Sportvereinen oder Kulturthemen in der Nachbarschaft. Abtei Brauweiler wurde letztes Jahr 1000 Jahre alt. Da sind wir jetzt auch seit vielen Jahren im Kuratorium, um das zu unterstützen. Der Kölner Zoo, beliebt und bekannt bei Jung und Alt. Da sind wir Paten von einem Baum und von den Flamingos. Das sind also Themen, die uns dann im sozialen Bereich umtreiben. Und nicht zu vergessen eben der wirtschaftliche Aspekt, ne, die Ökonomie bei den ESG. Da ist uns eben noch wichtig, als guter Steuerzahler langfristig für unsere Gesellschaft, für die Kommune als Gewerbesteuerzahler, Stadt Pulheim als guter Steuerzahler eben für Land und für Bund dann auch und für unsere Mitarbeitenden Beiträge zu leisten.
Ja, also wir sehen, vielen Dank, Marianne, wirklich auch eine hohe Komplexität des Themas und wie viel ihr dann auch an den unterschiedlichen Stellen macht. Ja, aber lass uns, weil das ja auch einen großen Stellenwert jetzt hatte bei deinem Vortrag letztes Jahr das S, was ja in der Tat häufig vergessen wird in der Diskussion, sind wir eben sehr schnell bei CO2, Solar, bei Wasserverbrauch und solchen Themen, das Soziale. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt mal Hand aufs Herz, ist da die Motivation, sagen, gut, ich möchte jetzt nachhaltig agieren und ich möchte vielleicht auch ein Siegel, da kommen wir auch gleich noch drauf haben. Oder ist es eher die Motivation zu sagen, gut, Mitarbeiter sind ja gute Mitarbeiterinnen, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja heute auch ein hohes Gut und da versuche ich eigentlich aus der Motivation heraus dann hier Gutes zu tun, damit die dann möglichst auch lange bei mir dann zufrieden und hochmotiviert sind.
Das ist die Hauptmotivation. Und tatsächlich hatten wir auch zum 40. Geburtstag des Unternehmens im letzten Jahr, das kam auch sehr gut an, haben wir alle Mitarbeiter eingebunden. Vor dem Hintergrund, wir wollten dann 40.000 Euro auch spenden an soziale, karitative, sportliche oder auch, ich glaube, Tierschutz war auch mit dabei, Organisationen, primär auch in der Region, also nicht an die Großen, die man kennt, die auch mit Fernsehwerbung aktiv sind, sondern die wirklich von Ehrenamtlern geleitet werden, wo das Geld auch direkt dann bei der Zweckbindung dann ankommt. Und dann haben wir so einen Mitarbeiterwettbewerb gemacht, ne? Wo habt ihr vielleicht auch selber schon mal gute Erfahrungen gemacht mit welchen Organisationen? Was liegt euch in eurer Heimatgemeinde hier in der Region am Herzen? Und dann haben wir die 40.000 Euro auf dem Weg dann aufgeteilt.
Jetzt ist das S ja auch wichtig bei Organisationen hin in die Lieferkette hinein, gerade bei denjenigen, die jetzt, wir hatten ja auch hier, auch das können wir verlinken zum Thema Nachhaltigkeit, ja mal den Professor Wollermann hier von der Otto Group zu Gast. Da ist ja das Thema Kinderarbeit beispielsweise ein ganz großes. Jetzt denke ich mal, eure Lieferketten sind ja eher europäisch wahrscheinlich. Die Holzfabriken sind in Skandinavien. Ist es da trotzdem, der Christian Kramer hatte das bei dem diesjährigen ECC-Forum ja dann auch dargestellt, dass soziale Aspekte durchaus ja auch in Europa hier nicht immer im Vordergrund stehen bei den Unternehmen, bis hin zu Sklavenarbeit, die man glaubt, das kaum ja tatsächlich sogar in Deutschland teilweise im Verborgenen hier blüht. Schaut ihr euch da auch die Lieferketten auf dieses S hin an? Oder sagt ihr, gut, das sind Unternehmen, die sind selber zertifiziert, da können wir es uns leisten, das Social vor allen Dingen jetzt aus unserer Blickrichtung dann auch zu betrachten.
Tatsächlich, wie ich vorhin sagte, die Hygienepapierhersteller, das ist ein Oligopol, das sind alles europäische Firmen und du kannst Hygienepapier auch nur in der Nähe oder möglichst nah an den Verbrauchsmärkten produzieren wirtschaftlich. Warum? Weil der Wert der Produkte im Vergleich zu den Logistikkosten eben relativ niedrig ist. Das heißt, das ist nachhaltig schon per se, weil man könnte kein Hygienepapier aus China importieren. Das wäre total unwirtschaftlich. Und von daher hat man eigentlich schon die Nachhaltigkeitsaspekte in der Lieferkette, in der Struktur mit drin.
Zertifizierung ist ja dann auch ein ganz großes Thema. Die Oligopole werden ja auf ihrer Größe ja ohnehin hier dann zertifizieren. Sie müssen sich ja zertifizieren. Ja. Ihr seid ja auch zertifiziert von der Kreditreform mit Crefo-Zert und mit Eco-Zert. Da nochmal der Hinweis in den Shownotes. Wir hatten zu diesem Thema ja auch Christian Kramer hier von der Kreditreform an der Handelbar. Wie wichtig ist für euch diese Zertifizierung und was treibt euch bei der Zertifizierung an?
Zum einen ist es ein eigener Antrieb, aber wesentlich wichtiger ist auch noch, dass unsere Kunden, ja, wir verkaufen ja Paletten und nicht Kleinstmengen, Und damit sind unsere Kunden halt in der Regel große Unternehmen, die auch dem Lieferkettengesetz unterliegen und da berichtspflichtig sind und dann natürlich darauf achten, dass ihre Lieferanten wiederum zertifiziert sind. In der Branche ist EcoVadis dann ein wesentlicher Anbieter von den Nachhaltigkeitsratings. Das machen wir auch seit 2020 und waren dankbar, erstmal eine Medaille zu bekommen, eine Auszeichnung mit Bronze, haben uns dann über die Jahre Einstieg Silber, Silber am oberen Rand. Man muss auch erstmal diese Sprache verstehen, was dann notwendig ist. Da kriegst du einen Fragebogen mit 50, 60 Seiten. Man kann jedes Jahr 55 neue Dokumente hochladen. Und das macht die Zertifizierung halt auch aus meiner Sicht so nachgefragt, weil, wie in der Buchhaltung, keine Aussage ohne Beleg. Also du musst jede Aussage auch mit einem Dokument belegen, dass du auch wirklich diese nachhaltigen Maßnahmen umgesetzt hast. Und da haben wir jetzt gerade die Nachricht bekommen, herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt Gold erreicht, was nur 5% der Unternehmen erreichen, die sich von EcoVadis raten lassen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Danke. Ist ja genau zum Danke. Richtigen Zeitpunkt ja. hier zu uns an die Handelbar gekommen. Unsere Zuhörer können dich ja leider nicht sehen, aber man sieht dir ja diese Begeisterung für das Thema dann auch förmlich an. Sogar für den Umfang der Dokumente, die man hochgeladen hat. Jetzt hat man ja auf der umgekehrten Seite das Gefühl, nicht jeder teilt diese Begeisterung und gerade diese starke Regulatorik hat ja viele vielleicht auch dazu veranlasst, naja, das ist ein lästiges Thema und da muss ich da noch Formulare ausfüllen und da muss ich vielleicht dann wieder was hochladen und dann wollen die das auch noch wissen. Wie erlebst du aktuell die Diskussion rund um Nachhaltigkeit, wo wir sehen, ich glaube, Frau von der Leyen hat ja auch angekündigt, dann einen Schritt wieder zurückzugehen in der Regulatorik. Wir sehen, dass der Konsument Nachhaltigkeit zwar wichtig erachtet, aber im Moment doch eher preisgünstig versucht einzukaufen angesichts der wirtschaftlichen Situationen, die Unternehmen sind ja auch stark auf Kosten getrimmt. Wie erlebst du grundsätzlich diese Diskussion Nachhaltigkeit jetzt zwischen Regulatorik und Kundenanforderungen? Du wirst ja sicherlich auch in vielen, vielen Diskussionen zu dem Thema sein.
Klar, ich bin auch nicht glücklich drum, wenn ich den 500. Fragebogen dann ausfüllen muss. Natürlich ist viel Bürokratie, aber ich versuche eben übergeordnet die Haltung in erster Linie zu sehen, weil wir haben einen Klimawandel, das ist nicht zu leugnen. Wir müssen da auch was tun und ich denke in Deutschland, wir sind auch als Vorbildland, sollten wir, das ist ja auch die Maßgabe, die Frau von der Leyen immer wieder hat. Wir können in Europa nur Vorbild sein. Klar, die großen Verbrauchs- und Emissionsländer müssen natürlich folgen. Da hat China ja auch viel getan. Und ich versuche halt immer dem Ganzen auch so einen positiven Touch abzugewinnen. Weil wenn du dich als Unternehmen mit den Nachhaltigkeitskriterien beschäftigst und deine Emissionen eben misst, dann findet man auch immer Schätze, die man heben kann. Also Verbrauchsreduktion heißt ja auch oft Kostenreduktion. Und wenn man auch Unternehmen, die sich besonders nachhaltig aufstellen, wenn man Studien verfolgt, das untersucht, dann sind die meist auch wirtschaftlich erfolgreicher. Also aus meiner Sicht geht es schon Hand in Hand.
Spannend. Bist du, wenn du da nach außen hier schaust, bist du zuversichtlich, dass Nachhaltigkeit jetzt in den nächsten Jahren wieder stärker auch aus einer inneren Überzeugung heraus getrieben wird, dass sich jetzt schon Unternehmerinnen, Unternehmer auch stärker diesem Ziel verpflichtet fühlen, dass wir ja alle noch auch eine Erde hinterlassen wollen an die nächste Generation, die noch hier dann auch lebenswert ist. Wir hatten hier auch in dem Begriff, auch das können wir verlinken in der Handelbar, enkelfähig, hier damals vom Axel Berger von Haniel gehört. Glaubst du, diese innere Überzeugung, die wird in den nächsten Jahren zunehmen?
Ich glaube schon. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich und ich denke, man muss jetzt auch stärker nochmal pragmatische Lösungen angehen. Alles, was man übertreibt und da war bestimmt in den Bürokratieanforderungen, ist man ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen. Es geht nicht darum, ob wir gut gendern oder nicht, sondern es geht darum, in der Politik aktuell, dass wir wirtschaftlich gut dastehen, dass wir Voraussetzungen schaffen für Unternehmen, für Kinder, gute Bildungseinrichtungen, gute Schulen. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Wir müssen gucken, dass wir die Chancen für alle jungen Menschen, die in die Schule gehen, egal wo die herkommen, wie man in Köln auch so singt, ne? Egal woher du kützt oder beim FC, deshalb ist auch Köln so eine liebenswerte Stadt, ne? Ob jung oder alt, ob arm oder reich. Wir müssen alle auch gesellschaftlich aus meiner Sicht wieder viel stärker zusammenbringen. Weniger Kulturkampf als mehr Gemeinsamkeit. Und da bin ich halt auch vor dem Hintergrund, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, auch Nachhaltigkeit, glaube ich, dass das auch... Das ist ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben. Aber wir müssen es halt auch pragmatisch angehen. Mit den Vorteilen für alle, die stärker erkennbar machen.
Das wäre ein wunderbares Schlusswort gewesen, Maria. Ganz so weit sind wir aber noch nicht. Wir müssen trotzdem so langsam auf die Zielgerade hier einbiegen. Und vielleicht erstmal nochmal mit dem Blick. Wir treffen uns ja hier Anfang April. Das Jahr ist noch halbwegs frisch, ja, bestimmt, so kenne ich dich, spannende Ziele und Themen auch für 2025. Du hast ja erwähnt, Papi Lola wird 10 Jahre alt. Gibt's da was ganz Besonderes? Tanzt du dann vielleicht doch auf TikTok? Macht ihr spezielle Aktionen hier da? Es gibt jede 10. Palette kostenfrei? Oder was plant ihr so in so einem Jahr in der Branche oder so? Wahrscheinlich gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig starke Konjunkturschwankungen. Ich denke mal, das Thema Zölle wird euch ja auch nicht so betreffen. Was sind so Impulse, die ihr selber dann in diesem Jahr setzen wollt?
Also die Geburtstagsfeier von Papi Rolla wird geplant, eben auch mit einem Geburtstagssong. Ansonsten ist es so, dass wir schon, wie eingangs gesagt, spüren, dass Unternehmen sehr stark auf die Kosten achten. Das heißt, wir müssen auch immer gut argumentieren, wenn ein Blatt Hygienepapier vielleicht 5 Cent günstiger ist, du aber 7 Blätter brauchst, um die Hand trocken zu kriegen, dass dann vielleicht ein teureres Blatt oder ein System, wo man halt mit weniger Verbrauch und weniger Blättern, die angenehmer sind für die Hand, besser zurechtkommt, wirtschaftlicher sind. Das heißt, wir sind eben doch sehr stark auch damit beschäftigt, Einkäufer dann zu überzeugen, was sind die wirtschaftlichsten Systeme. Gerade in der Krankenhausbranche ist aktuell der Kostendruck sehr, sehr stark. Das liest man ja auch in der Presse. Viele schreiben rote Zahlen. Da wird eben geguckt, in welchen Bereichen Wirtschaftsbedarf kann ich am schnellsten so Quick Wins machen. Und das treibt uns schon auch sehr stark um, da richtig zu argumentieren und zu beraten.
Und wahrscheinlich dann auch, um die eigenen Kosten, die Prozesskosten dann auch hier zu optimieren in so einer Zeit, wo die Kunden halt sehr preissensibel sind. Ist es so anstrengend wie vielleicht dann auch ermüdend, dass man dann gerade, wenn der Kunde halt nicht bereit ist, mehr für ein Produkt zu bezahlen, die Kosten aber an jeder Stelle steigen, dann muss ich da wirklich ein besonderes Augenmerk drauf haben. Geht es auch tatsächlich auch bei euch um die Prozesse sehr stark in diesem Jahr?
Ja, schon immer. Aber wir waren immer schon recht schlank aufgestellt, sehr kostenorientiert, dass wir da jetzt nicht die größten Herausforderungen haben. Wir sind aber auch ein wachstumsorientiertes Unternehmen. Toi, toi, toi. Steht auch die 3. Generation bereit. Nur 30% der Familienunternehmen schaffen es ja leider in die 3. Generation. Und wir sind guter Dinge, dass uns das gelingt. Und da wollen wir natürlich auch gut geordnetes, gut ausgesätes Feld hinterlassen, das eben auch noch weitere Blüten bringt und auch wächst. Wir sind aktuell mit 100 Mitarbeitenden 70 Millionen Euro Umsatz und haben eben noch Pläne, um bis Ende des Jahrzehnts auf 100 Millionen zu kommen.
Ja, du hast ja gesagt, schaut euch auch nach weiterer Fläche um, also ein wachstumsstarkes Unternehmen, was dann in 5 bis 10 Jahren noch stärker sein soll. 10 Jahre, finde ich, kann man sich ja heute kaum noch zutrauen, nach vorne zu gucken. Ja. Aber lass uns mal 5 Jahre hier nach vorne schauen. Mal angenommen, wir treffen uns dann tatsächlich 2030 hier wieder an der Handelbar und blicken zurück. Wie stark, glaubst du, wird sich die Kurt Müller GmbH da verändert haben in diesen 5 Jahren. 2 Extremszenarien, ganz kurz, das erste ist mehr oder minder das Unternehmen, so wie wir es jetzt kennen, aber weiter optimiert mit den gleichen Vertriebskanälen, vielleicht mit der einen oder anderen neuen Social-Media-Plattform, die bespielt wird, aber weiterhin mit dem gleichen Produktsortiment, mit der gleichen Ausrichtung, mit der gleichen Zielgruppe. Oder man macht was ganz anderes. Es gibt nur noch Chatbots, kaum noch einen Innendienst hier an der Stelle. Man erweitert vielleicht das Sortiment, dass man für einen rundum sorglos Bereich im Hygienebedarf, dass man sagt, gut, und dann können wir die auch noch die Wasserspender dazu packen und wir können ja noch Kaffee und was weiß ich hier machen. Also so als 2 Extreme. Wie stark, glaubst du, wird sich das Unternehmen, wo man sieht ja oft, Großhandel ist ja vielleicht von der Innovationsgeschwindigkeit nicht ganz, ganz vorne jetzt, wenn wir uns Branchen anschauen, ist ja doch vergleichsweise traditionell, aber jetzt doch ganz gut in Wallung gekommen.
Ich glaube zum einen, dass künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wie es Internet vor 10, 15 Jahren, also ganz extrem unseren Arbeitsalltag verändern wird. Aber im Zuge dessen, wie wir dann Vereinfachungen kriegen, glaube ich auch, dass der menschliche Faktor wiederum viel wichtiger wird oder noch wichtiger wird. Weil der Einkäufer oder unsere Zielkunden natürlich auch sich wünschen, dass sie nicht lange googeln, recherchieren müssen, dass man einfach durch die richtigen Fragestellungen wie beim Arzt dann erkennt, was ist für das Unternehmen wichtig, welche Themen sind zu lösen und dass es schon noch ein Mensch dann mithilfe der KI zwar, aber dann lösen wird. Und von daher denke ich, dass die Mitarbeitenden, sicher die junge Generation ist, sind Digital Natives, dass sich da schon einiges verändern wird oder Automatisierung auch vielleicht in der Lagerwirtschaft, aber dass letztendlich der menschliche Faktor immer noch unersetzbar ist.
Der menschliche Faktor, insbesondere wenn es hingeht zum Kunden und, ja, und die KI vor, ja, allen Dingen hier, also Logistik ist ja sicherlich ein Riesenthema. Prognosemodelle könnte ich mir auch vorstellen, ist natürlich auch in diesem Bereich ja entsprechend wichtig. Wird uns die KI vielleicht sogar helfen, noch nachhaltiger zu agieren? Oder ist es so, man hört ja dann eben auch oft bei KI, die ja selber Schwierigkeiten hat in Bezug auf Nachhaltigkeit, wo man sagt, gut, diese riesen Serverfarmen, die ja unheimlich viel Wasser verbrauchen, Strom, etc. Aber glaubst du jetzt für euch, dass euch jetzt für euer Unternehmen KI dann sogar helfen wird, nachhaltiger zu sein?
Ich denke schon, viele lästige bürokratische Aufgaben, klar, wird die KI einfacher, schneller lösen, so dass dann der Mensch, der Mitarbeitende mehr Zeit hat, sich auch mit dem Kunden auseinanderzusetzen und da auch im persönlichen Gespräch Lösungen zu bringen.
Die letzte Frage ist natürlich immer die schwerste, Marion, wenn wir nochmal uns überlegen, wir treffen uns dann in 5 Jahren und blicken zurück. Was ist da in Bezug auf Nachhaltigkeit passiert? Glaubst du, dass in 5 Jahren, man kann ja, glaube ich, schon sagen, ihr seid ja jetzt auch ein Leuchtturmunternehmen, was so Nachhaltigkeitsbemühungen angeht, jetzt für eure Unternehmensgröße, vielleicht auch wahrscheinlich auch für die Branche. Glaubst du, das, was ihr jetzt macht, wird dann in 5 Jahren Normalität sein, weil einfach das Thema Nachhaltigkeit ja dann doch durch die verschiedensten Bemühungen so stark an Schwung gewonnen hat? Oder glaubst du, ihr seid da immer noch vorne, macht da halt noch ein paar Sachen wieder noch besser und die anderen werden doch ein ganzes Weilchen brauchen, bis sie genauso nachhaltig agieren wie ihr?
Ich kann natürlich nur für uns sprechen. Wir werden weiterhin versuchen, eine Vorreiterschaft da einzunehmen. Ich hoffe natürlich, dass andere Unternehmen dann auch folgen, weil sie die Vorteile sehen, die dadurch sich ergeben. Und insgesamt denke ich halt, dass ja unser Land, die Europa, und einfach einiges tun muss, damit wir den Klimawandel aufhalten können.
Ein wunderbares Schlusswort, Marion. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die vielen spannenden Insights rund um Nachhaltigkeit und Hygieneprodukte. Dankeschön.
Danke für die Einladung nochmal.
Das war die heutige Handelbar mit Marion Müller, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Kurt Müller GmbH, die aufgezeigt hat, wie wichtig Nachhaltigkeit im Jahr 2025 ist, welche Effekte damit zu erzielen sind und warum man auch Hygieneprodukte emotional aufladen kann und soll. Und in 14 Tagen begrüße ich auch wieder einen spannenden Gast aus der Handelswelt. Dann wird Sven Rittau bei uns zu Besuch sein. Co-Founder von Zooplus, selber Podcast-Host, den ich auch besuchen werde. Und einer der Köpfe hinter Deutschlands größter E-Commerce-Konferenz, der K5. Das wird auch sicherlich super spannend. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.